7 Tage Deutschland. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des AfD-Wochenend-Podcasts. Einen guten Tag aus unserem Hauptstadtstudio. Ich bin Detlef Frier.
7 Tage Deutschland. Jeden Freitag neu.
Die Schlagzeilen Mitte der Woche haben uns ja ganz schön zusammenzucken lassen. EU beschließt Ende des Verbrennermotors. AD schneller Diesel. Tschüss, günstiger Cityflitzer mit Benzinmotor. Aber wie schnell soll das gehen und wie dann überhaupt weiter? Reden wir über die Folgen dieser Entscheidung mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten und verkehrspolitischen Sprecher unserer Bundestagsfraktion. Schönen guten Tag, Herr Dr. Dirk Spaniel.
Grüß Gott, Herr Frier.
Was genau hat das EU-Parlament da beschlossen und muss sich da tatsächlich jedes Land dran halten?
Zunächst einmal hat das Europäische Parlament etwas beschlossen, das in jedem Mitgliedsland früher oder später in nationale Gesetze umgewandelt werden muss, beziehungsweise als Verordnung sofort gilt. Und das heißt natürlich, ja, es gilt in jedem Land. Was ist konkret beschlossen worden? Konkret beschlossen worden ist die Nichtzulassungsfähigkeit von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035. Und zwar betrifft das im Wesentlichen die Neuzulassung. Das heißt im Klartext, Gebrauchtwagen können auch umgemeldet werden, aber eine Neuzulassung von solchen Fahrzeugen wird nicht mehr möglich sein.
Gibt es denn zu diesem doch sehr drastischen Schritt überhaupt Alternativen? Was ist denn mit den E-Fuels, über die man jetzt so viel hört? Könnten künstliche Treibstoffe den Verbrenner eventuell doch weiterleben lassen?
Ja, das war ja die zentrale Diskussion, die auch maßgeblich von der AfD in der letzten Legislaturperiode des Bundestages angerissen wurde. Wir haben uns damals ja Gedanken gemacht, dass eben eine Abschaffung von Verbrennungsmotoren gravierende Konsequenzen für die Allgemeinheit haben wird. Und zwar fängt das an damit, dass natürlich für die allermeisten Menschen in diesem Land, die keinen Zugang zur Ladeinfrastruktur haben und zukünftig auch wahrscheinlich in vielen Fällen nicht haben werden. Ich denke da an Leute, die in Mietwohnungen, in irgendwelchen Hochhausgebieten in der Stadt wohnen, die werden keine Möglichkeit haben, ihr Auto zu laden. Und deshalb haben wir gesagt, es muss eine andere Möglichkeit geben, den Verbrennungsmotor am Leben zu halten und dabei gleichzeitig die CO2-Reduktionsvorgaben im Verkehrssektor zu erfüllen. Und da gab es eine Reihe Vorschläge. Da gab es den Vorschlag, dass man mit einer Beimischung von synthetischen Kraftstoffen die Ziele sukzessive erreicht oder dass man ein gewisser Teil der Fahrzeugflotte, beispielsweise alle Neuwagen, ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen betreibt. Und synthetische Kraftstoffe, das sind die E-Fuels, die werden hergestellt aus CO2 und sind hinterher Kohlenwasserstoffe. Und da die aus CO2 hergestellt werden und bei der Verbrennung genau das CO2 wieder freigesetzt wird, was sie zur Herstellung verbraucht haben, sind die CO2-neutral. Und das wäre eine Lösung, mit der man sofort auch ältere Fahrzeuge betreiben könnte. Wollte man aber nicht.
CO2-neutral klingt sehr gut, aber ist denn das vom Aufwand der Herstellung her, ist denn das preislich überhaupt vergleichbar mit dem, was wir bisher an der Zapfsäule gewohnt sind?
Das ist eine sehr interessante Frage und die kommt immer darauf an, wie man die synthetischen Kraftstoffe herstellt. Jetzt ist es so, dass in der Argumentation der Leute, die den Verbrennungsmotor sterben lassen wollen und die auch keine synthetischen Kraftstoffe wollen, argumentiert wird, dass die Herstellkosten bzw. die Verkaufspreise in der Größenordnung von 5 Euro pro Liter für diese synthetischen Kraftstoffe liegen würden. Das ist projiziert mit den Herstellkosten aus Wind und Sonne, also deutschem Strom, und natürlich mit den dortigen Stromgenerierungskosten und mit dem Faktor, dass eben diese Anlagen nur einen Teil der Zeit voller Stunden betrieben werden, also die Anlagen nur ein Viertel der Zeit betrieben werden und mit der Tatsache, dass das CO2 aus der Luft heraus gefächert werden muss. Und wir wissen alle, CO2 ist in der Luft in der Größenordnung von 400 ppm vertreten. Dann kommen Sie auf diese Zahlen. Wir haben den Deutschen Bundestag schon in der letzten Legislatur gefragt und da kam ganz klar raus, dass wenn man das anders macht, wenn man beispielsweise Strom aus Wasserkraft verwendet oder Kernenergie und die Stromkosten bei 1 bis 2 Euro Cent liegen, wie das in einigen Ländern der Fall ist, man gleichzeitig die Anlagen 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage betreibt und als dritten Faktor das CO2 konzentriert entnimmt, beispielsweise aus industriellen Prozessen, dann kommt man auf Kosten, Herstellkosten, die in der Größenordnung, sagt der Deutsche Bundestag damals, der wissenschaftliche Dienst, um 1 Euro liegen. Das heißt also, hier gibt es eine wahnsinnige Bandbreite, was man machen könnte. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, was will man politisch bezwecken. Und die marktwirtschaftliche Betrachtung ist einfach die, synthetische Kraftstoffe sind so teuer, wie die Politik sie macht.
Gehen wir, Herr Dr. Spanier, kurz nochmal zurück zur Entscheidung des EU-Parlamentes in dieser Woche, der Entscheidung ab 2035 keine Verbrenner mehr in der Europäischen Union zuzulassen. Zeitgleich zu dieser Entscheidung kam eine Pressemitteilung vom Ford-Konzern. Die haben Werksschließungen in Deutschland angekündigt, die Entlassung tausender Mitarbeiter verkündet. War diese zeitliche Übereinkunft, war das ein Zufall?
Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil die Firma Ford die Presseerklärung noch nicht mit mir abstimmt. Aber es ist sicherlich so, dass es einen ursächlichen Zusammenhang gibt. Das hat ja Ford auch selber gesagt, dass ein ursächlicher Zusammenhang besteht damit, dass man hier die Entwicklung in Europa, die Mannschaft in Europa reduziert, die Entwicklungsmannschaft, die Verwaltungsmannschaft und natürlich auch die Produktionsmannschaft. Das ist im Saarland, Saarlouis ist ja auch schon eine Stellenstreichung passiert bei Ford. Das heißt, es gibt, auch wenn der zeitliche Zusammenhang Zufall wäre, gibt es auf jeden Fall einen ursächlichen Zusammenhang, dass eben die Entscheidung für das Ende des Verbrennungsmotors natürlich mit einer drastischen Reduktion an Arbeitsplätzen einhergeht.
Schauen wir uns diesen ursächlichen Zusammenhang nochmal kurz im Detail an. An jedem Teil, aus dem ein Verbrennerauto besteht, da hängen Konstrukteure, Designer, da hängen Hersteller, Zulieferer, Arbeitsplätze. Nun ist ein E-Auto im Vergleich zum Verbrenner eher rudimentär ausgestattet. Da gibt's kein Schaltgetriebe, keine Kupplung, keine Ölwanne. Aus gerade mal 200 Teilen besteht ein E-Auto, ein Verbrenner, dahingegen aus 1400 Teilen. Die mussten ja alle entwickelt, die mussten weiterentwickelt werden, ersetzt werden, gewartet werden. Was macht diese Entwicklung hin zum E-Auto mit dem Industriestandort Deutschland?
Die Zahlen, die Sie genannt haben, sind von Auto zu Auto unterschiedlich und sie beziehen sich auch nur auf den Antriebsstrang. Das muss man auch nochmal sagen.
Okay.
Es gibt ja neben dem Antriebsstrang auch noch ein Restauto und da sind die Teile natürlich zum weiten Teil identisch. Aber Sie haben vollkommen recht, dass natürlich diese Zahlen, die Sie hier nennen, schon eine Größenordnung darüber geben, wie viel Komplexität in der Montage besteht. Und wenn Sie einen Elektromotor haben, einen elektrischen Antriebsstrang haben, der aus einigen wenigen hundert Teilen besteht, dann ist der, und das ist ja auch bekannt, hochgradig automatisierbar. Und das wird dazu führen, dass eben genau die manuellen Fügeschritte, wie man das im Fachjargon nennt, also im Klartext die Leute, die einen Motor montieren, die werden in der Form nicht mehr oder in der Anzahl nicht mehr benötigt. Und die müssen auch nicht ersetzt werden. Aber jetzt reden wir ja noch gar nicht über Ersatz. Wir reden ja erstmal nur über die Neufahrzeug-Arbeitsplatz-Situation. Wir reden also darüber, dass hier natürlich, und das ist jedem Autohersteller klar, mit dem Elektroauto ein Arbeitsplatzabbau einhergeht, wenn die Stückzahlen 1:1 sind. Der eigentlich drastische Schritt wird aber meiner Ansicht nach etwas anderes sein. Der eigentlich drastische Schritt wird der sein, dass die Fragestellung, ob man überhaupt in Deutschland und Europa noch Fahrzeuge produziert. Das ist etwas, was jetzt diskutiert wird, weil bisher war es so, dass die Produktion in Europa zum großen Teil für den heimischen Markt war und ein gewisser Überschuss, weil die Produktionsanlagen ja schon da sind, hat man in die Welt exportiert. Wenn jetzt aber in Europa gar kein Auto mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden kann, stellt sich die Frage, ob man Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die es im Weltmarkt ja nach wie vor geben wird, ob man die überhaupt in Deutschland baut. Und ich denke, die Antwort ist jedem klar. Die werden natürlich in China und wahrscheinlich auch in anderen Märkten gebaut. Und das heißt, die Produktionskapazität für diese verbrennungsmotorischen Fahrzeuge, da reden wir durchaus von einigen Millionen Fahrzeugen, ja, die wird komplett aus Deutschland verschwinden. Und damit ist es auch, sage ich mal, nicht nur der Fügeschritt für die Montage des Motors. Nein, das ganze Auto fällt weg. Und wenn wir gerade dabei sind, die Montage von Elektrofahrzeugen in Deutschland durchzuführen, Da wird sich dann herausstellen, wie groß der tatsächliche Bedarf an Fahrzeugen in Europa ist. Und lassen Sie mich das ganz offen sagen, man kann Verbrennungsmotoren verbieten. Das führt aber nicht zwangsläufig dazu, dass jeder Kunde hinterher dann sagt, ich kaufe mir ein Elektroauto. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Und genau in diese Richtung wollte ich nun mit meiner nächsten Frage zielen. Sie haben Hochhäuser angeführt und die Tatsache, dass nicht jeder, der in so einem Hochhaus wohnt, tatsächlich eine Ladeinfrastruktur in der Nähe haben wird. Dahingehend die Frage, sind denn Datum und Konsequenz dieser Entscheidung des EU-Parlamentes tatsächlich umsetzbar? Wird es genug Ladesäulen? Wird es überhaupt genug Strom geben, damit alle Deutschen mit teuren E-Autos durch die Gegend fahren können? Oder ist das dann gar nicht mehr das Ziel? Soll nicht jeder, der heute ein Auto hat, der sich heute ein Auto leisten kann, soll der dann nach Abschaffung des Verbrennermotors überhaupt noch eins fahren können?
Ja, und das ist eine Konsequenz, die natürlich den Politikern, die diese Entscheidung politisch vorangetrieben haben, maßgeblich den Linken und den Grünen vollkommen klar ist. Es wird diese flächendeckende Ladeinfrastruktur in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern der EU, gar nicht geben. Sie ist auch nicht geplant, sie ist auch wahrscheinlich gar nicht technisch umsetzbar. Und deshalb muss man die Frage nach dem Strom in der Größenordnung auch nicht stellen, wenn man schon weiß, dass es ganz an den Ladesäulen und den Kabeln am Stromnetz voraussichtlich scheitern wird. Das heißt also, diese Vorstellung, dass aus 55 Millionen Fahrzeugen in privater Hand in Deutschland heute mit Verbrennungsmotor demnächst 55 Millionen Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben werden, die ist einfach falsch. Es wird wesentlich weniger Elektroautos geben und viel mehr Leute in diesem Land werden sich tatsächlich irgendwie arrangieren müssen, wie sie denn ihre Mobilität realisieren. Es wird, wie gesagt, nicht diese 1:1 Umstellung geben. Können wir darüber diskutieren, in welchem Verhältnis Elektroautos ersetzt werden, aber ich prognostiziere mal, es werden sehr viel weniger sein. Und das ist nicht zufällig so. Das ist so gewollt. Und dieses politische Ziel, das auch hinter verschlossenen Türen beziehungsweise in Nebensätzen immer geäußert wird, das ist, dass man eben das private Automobil verunmöglicht oder zumindest verkompliziert.
Was in Deutschlands Städten eventuell ja gerade noch umsetzbar wäre, wenn man so ein bisschen aufs Land guckt und die zurückgefahrene Struktur, Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs, dann ist das auf dem Land eben nicht mehr realisierbar. Was machen Menschen, wenn die ab 2035 eben keinen neuen Diesel mehr auf dem Dorf zulassen können? Wie kommen die zur Arbeit? Wie kommen die vielen Menschen, die in die Großstädte pendeln, zur Arbeit, wenn kein Zug mehr fährt und nur einmal am Tag ein Bus? Haben Sie eine Idee?
Zunächst einmal werden die Menschen in diesem Land feststellen, dass ihre politische Entscheidung für eine Partei eben nicht nur ein gutes Gefühl, sondern vielleicht auch eine komplexe Änderung des Alltags hervorruft. Das mal so freundlich zu formulieren. Also viele Menschen, die heute feiern, dass der Verbrennungsmotor abgeschafft wird, feiern das, ohne dass es eine plausible Alternative gibt. Und eine Partei wie beispielsweise die FDP, die versprochen hat, den Verbrennungsmotor zu erhalten, die wird an diesen Versprechen auch gemessen werden. Zumindest dann, wenn es eintritt, wenn es die FDP dann noch gibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass wir auf dem Weg hin zu dieser Gesetzgebung, die dann natürlich auch eine Veränderung unserer Gesellschaft mit sich bringt, wenn diese Gesetzgebung dann jedem transparent und bewusst wird, was er da angerichtet hat, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine demokratische Mehrheit gibt, das Verbot des Verbrennungsmotors mal mindestens zu verschieben. Weil wir dürfen uns hier nichts vormachen. Diese, sage ich jetzt mal, grüne Sekte, die in diesem Land den Verbrennungsmotor abschaffen will, die ist in der Minderheit. Leider ist aber so, dass viele andere Parteien aufgrund von Machtoptionen eben mit der grünen Sekte in Regierungskoalitionen sind und darüber diese Minderheitenmeinung, die Abschaffung von verbrennungsmotorischen Fahrzeugen, legitimieren und stützen. Und das ist etwas, was die Menschen in diesem Land lernen müssen. Demokratische Entscheidungen hängen eben durchaus auch mit gravierenden Umgestaltungen.